Brigitte, was gefällt dir am besten bei deinem Job als Gerichtsreporterin?
Das Unerwartete, dass man nie weiss, wie der Tag anfängt und wie er endet. Es ist jedes Mal, wenn ich in den Gerichtssaal gehe, eine riesige Überraschung.
Ist das bei dem Fall auch gewesen, den wir heute besprechen?
Absolut. Das war also eine der grössten Überraschungen, die ich seit langem hatte. In meinem langen Leben als Gerichtsreporterin.
Das ist mal ein Teaser. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist wie immer die Brigitte Hürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Es geht heute um einen Fall von mutmaßlicher Drohung gegen Leib und Leben. Aber gehen wir systematisch vor und fangen mal zuerst an bei dem, was passiert ist.
Ja, ich muss nochmal zwei Schritte zurückgehen, bevor wir beim wirklich reinen Prozessstoff sind, weil wir befinden uns mitten in einem Erbschaftsstreit. Und das können wahrscheinlich alle gut nachvollziehen. Das verreisst so viele Familien. Und das ist da auch ein bisschen der Hintergrund gewesen. Also es geht um einen Mann, der hat Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Der hat auch eine Lebenspartnerin und blöderweise und wie so oft im Leben kommt dort auch noch eine Beziehungskrise dazu. Eine Krise mit der langjährigen Partnerin, einen sehr emotionalen Erbschaftsstreit mit den Geschwistern. Und irgendwann ist der Mann, der dann irgendwann mal wird vor Gericht landen, derart entnervt und außer Rand und Band, dass er eine E-Mail schreibt und abschickt, die er gescheiter nicht gemacht hat.
Was hat er geschrieben?
Ich habe nicht die ganze E-Mail gelesen. Es ist nur auszugsweise in der Anklageschrift und im erstinstanzlichen Urteil weitergegeben worden. In wenigen Worten zusammengefasst hat er eigentlich gesagt, er hat jetzt genug und das Länge und immer der Stress. Und wenn das so weitergehe, dann würde er über Leichen gehen. Und was vielleicht noch wichtig ist, die E-Mail ist an seine Lebenspartnerin gegangen, wo eben gerade eine grosse Krise am Laufen war, eine Beziehungskrise. Es war nicht klar, beendet sie die Beziehung. Und weil er aber gerade noch so sauer und hässig auf seine Geschwister war, hat er die E-Mail im CC auch noch seinen Geschwistern geschickt. Und das muss man auch noch erwähnen, das schreibe ich zwar nicht im Artikel, aber das habe ich gelesen, dass er in dieser Droh-Mail nicht nur schreibt, also wenn das so weitergeht, gehe ich über Leichen, sondern er nennt dann auch einzelne Namen. Also nicht Namen, aber er sagt meine Scheissfamilie und du, meine Partnerin, du stressisch und so. Also es hat einen Kontext gehabt, aber zum Verhängnis geworden sind ihm die drei Worte über Leichen gehen.
Abgeschickt hat das ein Mann, ein Schweizer. Kannst du dich noch ein bisschen genauer beschreiben?
Ja, ich habe den Mail-Verfasser oder Schreiber kennengelernt am Obergericht. Also ich bin in der zweiten Prozessrunde auf den Fall gestoßen und er ist dort erschienen als Beschuldigter vor Obergericht in Begleitung mit seiner Lebenspartnerin. Die Krise ist offensichtlich überwunden.
Also die gleiche, die auch die Empfängerin von dem Mail war.
Sie war die Hauptempfängerin von dem Mail, wo ihn vor Gericht gebracht hat und in eine Strafe war. Die zwei sind zusammen vor das Obergericht gekommen. Er war ein freier Mann gewesen, warum ich das betone, können wir nachher noch darüber reden. Also er und seine Partnerin sind dort erschienen. Es ist ein Schweizer, anfangs 50, eine sehr unauffällige Person, höflich. Er hat lange als Kommunikationsberater gearbeitet und ist aber zu dem Zeitpunkt, wo er auch die Drohmail geschrieben hat, hat er Probleme gehabt, psychische Probleme und hat darum eine IV-Rente bezogen. Also er hat nicht mehr auf seinem ursprünglichen Beruf als Kommunikationsberater geschafft.
Die E-Mail, die hat er verschickt, mitten in dem Konflikt, den er hatte mit seinen Geschwistern, seinem Bruder, seiner Schwester und in der Beziehungskrise. Was hat die denn ausgelöst, die Nachricht?
Es war vor allem der Bruder, der im CC als Empfänger aufgeführt wurde, wo gefunden hat, jetzt längt's. Und der Bruder, also der Empfänger von dieser sehr unflätige Mail, muss man sagen, hat eine Strafanzeige erhoben. Und
wegen was?
Er hat gesagt, das sei eine Drohung. Mhm. Also das, was jetzt der gut 50-jährige Schweizer geschrieben hat, das sei eine Drohung. Und er hat wirklich Angst bekommen aufgrund von dem Wortlaut und hat um sein Leben gefürchtet.
Mhm. Was hat das für Konsequenzen gehabt für den E-Mail-Schreiber?
Ja, massive. Und das soll uns eine Lehre sein, das habe ich oft gedacht während dem Fall. Ja, nie in der Wut derart problematische E-Mails schreiben. Wirklich nicht. Weil bei ihm, jetzt bei dem E-Mail-Absender, nennen wir es mal, hat es dazu geführt, dass er 2 Jahre lang im Gefängnis war. Nonstop, ohne Unterbruch. Und zwar ohne, dass er verurteilt worden wäre. Er war nur schon 2 Jahre im Gefängnis gewesen, unter dem Titel von der Untersuchungshaft und nachher noch Sicherheitshaft.
Okay, dass wir mal jetzt ein bisschen aufdröseln. Also wegen der E-Mail-Nachricht, wegen der E-Mail-Drohung, ist er 2 Jahre im Gefängnis gewesen. Wieso? Oder wie ist das abgelaufen?
Untersuchungshaft ist eine Möglichkeit, die die Strafverfolgungsbehörde hat. Aber es gilt sich als Ultima Ratio. Also, das ist etwas, was man nicht vorschnell und leichtfertig sollte anordnen, weil es ist eigentlich das Schlimmste, was einer Person passieren kann, weil es heisst, dass du von einer Minute auf die andere deine Freiheit verlierst, in Handschellen gesetzt wirst und auf deiner Zelle landest. Und bei ihm ist eben die erste Phase von der Inhaftierung ist die sogenannte Untersuchungshaft gewesen. Die kann angeordnet werden, ich muss jetzt ein bisschen verkürzt erklären, wenn ein dringender Tatverdacht besteht. Und dann noch ein zusätzlicher Grund, das ist meistens, dass du könntest Beweismittel verfälschen, dass du könntest flüchten, dass du ein Wiederholungstäter könntest sein. Das hat jetzt aber bei dem Mann alles nicht mitgespielt. Bei ihm hat es einen vierten und recht unbekannten Haftgrund gegeben. Und das ist, dass man befürchtet hat, er könnte seine Drohung wahr machen. Weil der Mann ist bisher nie als Gewalttäter in Erscheinung getreten. Er hat eine kleine Vorstrafe gehabt wegen Strassenverkehrsdelikt, aber nichts, was nur schon in Richtung geht von Gewalt oder jemandem körperlich zu Leibe rücken. Aber der Haftrichter hat gefunden, es gibt die Mail und mir befürchtet, er könnte das machen, was also in dieser Mail steht.
Nicht die Drohung selber hat ihn hinter Gitter gebracht, sondern die Angst, dass er das Kind in Tat umsetzt.
In dem Zeitpunkt, wo wir uns befinden, hat ja noch kein einziges Gerichtsverfahren stattgefunden. Es hat eine Anhörung gegeben oder ein kleines Verfahren vor dem sogenannten Zwangsmassnahmengericht. Aber das schaut nur, ist ein Haftgrund gegeben, ja oder nein. Und der Zwangsmassnahmengericht hat gefunden, jawohl, wir haben das E-Mail, das liegt vor, das kann man nicht bestreiten. Und wir haben das Gefühl, es besteht doch Gefahr, der könnte das wahr machen. Und da haben wir sich jetzt gedacht, ja, aber okay, eine blöde E-Mail geschrieben, das reicht ja nicht. Und das stimmt auch, das muss man ehrlicherweise sagen. Es hat noch mindestens zwei Aspekte mehr gegeben, wo wahrscheinlich der Zwangsmassnahmenrichter dazu gebracht hat, zu sagen, komm, wir lassen den lieber im Gefängnis oder wir stecken den ins Gefängnis.
Also nicht nur das E-Mail, sondern was noch dazu?
Also ich würde jetzt unbedingt noch 2 Sachen erwähnen. Das eine ist das, wo man ihn festgenommen hat und ins Gefängnis gesteckt hat, hat es auch noch eine Hausdurchsuchung gegeben bei ihm daheim. Und dann hat man blöderweise für ihn hat man noch ein Messer gefunden, das unter das Waffengesetz fällt. Und das Messer, das hat er dann später gesagt, dass er Heger im Rahmen von einem Survival-Kit bekommen. Also er hat jetzt nicht nur das Messer separat bestellt, sondern auf einer chinesischen Plattform, wo sehr viele Leute Sachen bestellt, ein Survival-Kit bestellt und dort hat es das Messer gehabt, wo in der Schweiz waffenpflichtig ist. Und jetzt müssen wir uns
also
vorstellen.
Also,
es ist
eine Bewilligung dafür
genau.
eigentlich.
Genau. Er spricht eine blöde, böse Bedrohung aus. Dann findet man noch das Messer bei ihm daheim. Und was auch noch dazu kommt, er hat nicht nur das eine Mail geschrieben. Er hat vor allem den Brüder, der dann später Anzeige erstattet hat, dem hat er monatelang x sehr unflätige, beschimpfende, böse, wütende Mails geschrieben. Die sind dort ist nie ein Thema gewesen, das könnte eine Drohung sein, aber es ist so eine Flut von unflätigen Mails gewesen. Und vermutlich hat es dem Brüder, der den Anzeige erstattet hat, oft ausgehängt, wo noch die Erwähnung kam, mit Überleichen gehen. Das hat ihn dann dazu gebracht, Anzeige zu erstatten.
Du hast vorhin gesagt, er hatte psychische Probleme gehabt. Man das hier schon vermutet oder schon gewusst?
Es war offensichtlich. Es hat man auch gemerkt am Gerichtsprozess. Der Gerichtsvorsitzende hat ihn immer ein bisschen stoppen müssen. Er leidet an einem sehr ausgeprägten ADHS. Also er hat wirklich einen Wortschwall, den man fast nicht stoppen kann. Und er neigt offenbar dazu, auch wenn er sich in die Enge drängt, fühlt oder unrecht behandelt fühlt, dann tut er so ein bisschen überreagieren. Also mit einer Flut an Schreiben, E-Mail mit nicht sehr durchdachten Worten. Und das sind Auffälligkeiten, die man kennt hat, die man auch in der Familie kennt hat. Und seine Schwester zum Beispiel, die ja auch das böse Mail bekommen hat, die hat gesagt, ja, sie kennen ihre Brüder, das sei ja, das sei typisch, wenn er sich in die Enge gedrängt fühlt. Und sie hat jetzt nie Angst gehabt. Also sie sei nicht in Angst und Schrecken versetzt worden durch die E-Mail. Auch die Lebenspartnerin hat keine Strafanzeige eingereicht. Es war nur der eine Brüder, der gefunden hat, doch, da ist eine rote Linie überschritten.
Über die Brüder reden wir nachher gerne noch schnell ein bisschen ausführlicher. Ich wollte noch ergänzen bei dem E-Mail-Schreiber. Er hat ja auch noch ein Drogenproblem gehabt, hat das wahrscheinlich auch noch mit hineingespielt.
Ja, das ist aber wirklich nur am Rand erwähnt worden. Ehrlich gesagt, finde ich, ist das in dieser Branche, wo er mindestens früher noch mal tätig war, nicht so unüblich. Also, es war von Alkohol gedreht gewesen. Er hat vermutlich auch ab und zu ein Glas zu viel getrunken und er hat ab und zu gekokst. Aber das war für den Eigenkonsum gewesen und man hat in seiner Wohnung kleine Mengen an Koks gefunden. Das hat er alles zugegeben. Also die beiden Themen, das Messer und die Kokainfund, das hat er eingestanden und hat gesagt, okay, das habe ich gemacht, das darf man nicht, für das könnt ihr mich schuldig sprechen.
Und mit dem ist er in Untersuchungshaft gekommen. Was bedeutet das, wenn man in Untersuchungshaft... Das ist ja, glaube ich, noch recht ein hartes Regime. Ist das Einzelhaft immer?
Einzelhaft, finde ich, ist nicht per se negativ. Also wenn ich in Haft komme, unter welchem Titel auch immer und aus welchem Grund, wäre ich also weiss Gott froh, wenn ich wenigstens alleine in einer Zelle wäre. Also ich finde das noch viel schrecklicher, wenn man Zellen mit einem wildfremden Menschen teilen muss. Aber was Schlimme ist an der U-Haft, an der Untersuchungshaft, ist eigentlich Ungewissheit. Also eben, du wirst plötzlich von einem Moment auf den anderen festgenommen, aus allem rausgerissen, Wohnen, Beziehung, Familie, Job und man steckt dich in die Zelle. Und du weißt nicht, vor allem, also wenn du jetzt nicht eine notorische Straftäterin bist, weißt du nicht, was das bedeutet und wie es jetzt weitergeht. Und dann erfährst du so stückweise, was dir vorgeworfen wird. Und wenn du der Meinung bist, du hast das gar nicht gemacht und bist unschuldig, ich denke, dann ist es fast nicht auszuhalten, dass man dich trotzdem dort drinnen lässt. Und ja, das Vollzugsregime in der U-Haft ist härter und strenger als im normalen Vollzug, weil die Untersuchungsgefängnisse sind eigentlich für kurze Zeitperioden ausgerichtet. Und es gibt immer noch sehr viele Untersuchungsgefängnisse, wo du ja, bis zu 23 Stunden in deiner Zelle sitzt, keine Arbeit hast, du hast sehr streng eingeschränkte Besuchsregelungen, darfst am Anfang kaum Brief schreiben, kaum Kontakt aufnehmen mit der Außenwelt.
Was heisst das? Wer darf man denn noch sehen in der U-Haft?
Ja, dein Anwalt, das ist der, den du am meisten kannst sehen. Mit ein bisschen Glück, also wenn die Staatsanwaltschaft das Gefühl hat, jetzt kannst du nicht mehr so viel noch manipulieren als verdächtigte Person, also keine Zeugen beeinflussen, keine
Beweismittel verschwinden.
Beweismittel verschwinden, dann dürfte ich vielleicht mal Angehörige besuchen, aber es ist alles viel strenger, als wenn du ein Urteil hast und in den Strafvollzug kommst. Und da muss ich jetzt aber gerecht sein und sagen, dass das einige Justizdirektorinnen erkannt haben und willens sind, das zu ändern. Sie wollen den Haftschock und die harten Bedingungen in der U-Haft ein bisschen aufmildern. Auch Zürich gehört dazu, wo man will so Modellversuche starten. Und das bedeutet, dass man die Zeit, wo sehr strenge Regeln geltend, so kurz wie möglich will halten und dass dann nachher mehr Kontakt nach aussen soll möglich sein. Aber da sind wir noch recht am Anfang, was die Idee betrifft.
So kurz wie möglich, in dem Fall von heute, 2 Jahre. Das ist schon noch heftig.
Ja, das ist alles andere als kurz. Also das ist auch über den erstinstanzlichen Prozess rausgegangen. Es hat einmal eine Verhandlung gegeben vom Bezirksgericht Zürich, wo ich nicht dabei war. Und ja, nach dieser ersten Verhandlung ist er aber wieder zurück ins Gefängnis gewandert und ist mindestens noch 1 Jahr im Gefängnis gewesen. Vielleicht noch ein kleines technisches Detail. Man redet so lange von Untersuchungshaft, bis die Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift geschrieben hat und die am Gericht eingereicht hat.
Also gibt es keine Fristen? Das könnte sich...
Ja, solange sie, einfach es gibt schon Fristen, es gibt ein Beschleunigungsgebot. Aber, ich meine, die Staatsanwaltschaft sagt, wie viel Zeit sie braucht, um einen Sachverhalt zu ermitteln und wie lange sie braucht, bis sie eine Anklageschrift schreiben kann. Und sobald von dem Moment an, wo die Anklageschrift am Gericht liegt, dann redet man von Sicherheitshaft. Das ändert sich überhaupt nicht für die betroffene Person. Es ist einfach ein anderer Titel.
Mhm. Wo du ihn dann getroffen hast, vom Obergericht, ist er frei gewesen.
Genau. Ich habe das nachgelesen im Urteil vom Bezirksgericht. Ich meine, dort ist er noch von der Polizei zugeführt worden in Gerichtssaal. Das ist schon etwas anderes. Und eben ist dann auch nachher aus dem Gerichtssaal wieder zurück in die Zelle geführt worden, weil das Bezirksgericht Zürich hat ihn tatsächlich zu einer sehr harten Strafe verurteilt. Und das war ja der Grund gewesen, warum er nicht freigelassen worden ist.
Die erste Instanz.
Das Bezirksgericht Zürich hat ihn zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten unbedingt verurteilt, was ich sehr streng finde für jemanden, der erst das Verkehrsdelikt auf dem Kerbholz hat. Und was vielleicht fast noch schlimmer ist, und das ist beides, was die Staatsanwältin beantragt hat, zu diesen 7 Monaten Freiheitsstrafe ist noch eine stationäre Massnahme gekommen. Das tönt total harmlos, stationäre Massnahmen. Was ist das? Kann sich kein Mensch vorstellen. Aber das heisst, dass ein Mensch wegen psychischen Problemen und Erkrankungen, die in Zusammenhang stehen mit dem Delikt, kann open-end eingesperrt werden. Also da weiss man nie, wenn man wieder rauskommt, wenn die Strafbehörde das Gefühl hat, man sei jetzt wieder geheilt und kann entlassen werden. Und darum nennt man das im Volksmund auch die kleine Verwahrung. Also unser Verurteilte, unser Täter hat nicht nur die unbedingte Freiheitsstrafe bekommen, sondern dazu auch noch die kleine Verwahrung.
Auf unbestimmte Zeit.
Auf unbestimmte Zeit und wenn er Pech hat, in einer geschlossenen Anstalt.
Und das schon hauptsächlich wegen dieser Drohung. Also es sind da verschiedene Sachen im Raum gestanden. Du hast auch gesagt, das hat da eigentlich alles zugegeben und ist geständig gewesen, die anderen Sachen. Aber die Drohung selber nicht, oder? Das ist der strittige Punkt.
Das ist das Einzige, was er nicht zugegeben hat. Ja,
er sagt, er hat das nicht als Drohung gemeint.
Genau, er hat gesagt, schon immer, also vom Bezirksgericht und dann, wo ich dabei war, auch vom Obergericht, er hat gesagt, er will doch nie im Leben einen Mensch schaden körperlich. Er hat das nie gemacht und er würde das nie machen. Er sei dort in einer Ausnahmesituation gewesen, wo er die Mail geschrieben hat. Es sei eine dumme Mail gewesen. Er hat das nicht machen sollen. Aber das sei eine Redewendung über Leichen gehen. Er hat doch das nicht wörtlich gemeint und er hat das nie verstanden, dass das für ihn derart massive Konsequenzen hat.
Jetzt sind noch verschiedene Fäden offen. Wir wissen noch nicht genau, wie es ausgeht vom Obergericht. Ich habe schon die Brüder erwähnt, die eine wichtige Rolle spielt. Er selber sagt, er hätte die Drohung nicht so gemeint. Er hätte niemandem schaden. Aber so haben es nicht alle aufgefasst.
Ja, es ist schlussendlich wirklich der eine Brüder, der im CC erwähnt wurde in der Mail, wo ja die Strafanzeige erhoben hat und wo sie auch nie zurückgezogen hat. Das bis zum Schluss nicht. Und er hat sich als Privatkläger konstituiert in diesem Verfahren. Das heisst, er war wie Prozesspartei gewesen. Dann kann man Anträge stellen, er hätte erscheinen vor Gericht und sogar sagen, was er verlangt, vielleicht Entschädigung oder Genugtuung. Das hat er aber nicht gemacht. Also der Brüder, der sagt, er sei in Angst und Schrecken versetzt worden, der die Anzeige erstattet hat, ist nie vor Gericht erschienen. Und ich denke, das hat einen Grund, warum man verzichtet hat, vor Gericht zu kommen. Weil, und das ist etwas speziell an dem Fall, ich nenne ihn jetzt mal anzeigenerstattende Brüder, ist in seiner beruflichen Funktion Staatsanwalt. Also er ist jemand, der genau gewusst hat, was er bewirkt mit dieser Strafanzeige und was das für Konsequenzen könnte haben. Und das finde ich noch ein interessantes Detail. Er war am Schluss doch der Einzige, der sich durch die Mail in Angst und Schrecken versetzt gefühlt hat. Weder die Schwester hat den Eindruck gehabt, noch die Lebenspartnerin.
Das ist die Voraussetzung, damit es als Drohung gilt. Also man muss in Angst und Schrecken, ist das der Fachbegriff, versetzt werden.
Ja, und es kommt etwas ganz Spezielles dazu. Das ist bei uns in der Republik im Dialog auch diskutiert worden. Es ist nicht einmal ausschlaggebend, was der Verfasser vom Mail gemeint hat oder hat bewirken wollte. Also, ob er das wirklich wollte, wahrmachen, was er schreibt, das ist eigentlich völlig unwichtig in dem Tatbestand der Drohung. Das Einzige, was zählt, ist, wie ist die Message angekommen bei den Empfängern. Mhm. Und da haben wir jetzt den Bruder, ich nenne ihn im Artikel den Staatsanwaltsbruder, der sagt, diese Mail hat mich in Angst und Schrecken versetzt. Und wenn das Gericht der Auffassung ist, das stimmt, das ist nachvollziehbar, ja, dann kommt es zu einem Schuldspruch.
Das ist also der strittige Punkt. Ist es eine Drohung gewesen? Ist es keine gewesen? Die erste Instanz hat ihn verurteilt wegen dieser, zu einer unbedingten Freiheitsstrafe und einer Massnahme. Er hat das weitergezogen. Und in der Zwischenzeit war er nicht mehr in U-Haft gewesen. Was ist denn passiert?
Er war nicht mehr in Sicherheitshaft gewesen, aber es ist egal, wie man es nennt. Es ist eigentlich das Gleiche. Er hat mehrere Verteidigerwechsel gehabt, der Mann. Und als er zu seiner neuesten und bisher letzten Anwältin kam, die hat es wirklich geschafft, ihn aus dieser Sicherheitshaft rauszubringen.
Was hat sie anders gemacht?
Ich glaube, sie hat einfach können mit der Länge argumentieren. Und das haben ihre Vorgänger natürlich nicht können. Aber sie können sagen, der Mann ist jetzt seit 2 Jahren nonstop im Gefängnis. Es droht Überhaft. Und so streng wird das Urteil nicht werden. Und die Drohung ist angefochten. Wegen dem gehen wir vor Obergericht. Also, sie hat wie endlich können aufzeigen, dass das unverhältnismäßig ist, wie man mit ihrem Klient umgeht, obwohl noch kein rechtskräftiges Urteil vorliegt. Und was sie aber auch noch gemacht haben, und ich denke, das spielt auch eine Rolle, sie haben wie so ein Setting aufgebaut in Freiheit, also dass sich der Mann geht, medizinisch untersuchen, dass er mit einer Psychiaterin regelmäßig Gespräche führt. Und das hilft immer. So bringt man Leute noch am ehesten aus dem Gefängnis raus, dass man sagt, der kommt jetzt nicht völlig unvorbereitet zurück in die Freiheit, sondern wir haben das Auffangnetz. Die Lebenspartnerin ist auch immer noch da gewesen und man darf auch nicht vergessen, und dann gibt es noch die Schwester, die von Anfang an gesagt hat, ich habe mich doch nicht bedroht gefühlt. Das war ein Hilferuf vom Bruder. Auf jeden Fall haben wir am Ende des Tages einfach eine sehr engagierte, hartnäckige Verteidigerin gehabt, die es geschafft hat, den Mann rauszubringen, so dass er ohne Polizei Eskorte hätte können vor Obergericht kommen und darum kämpfen, dass er nicht wegen Drohung verurteilt wird.
Und irgendwo ist dann die ganz grosse Überraschung gekommen, die du ganz am Anfang erzählt hast, eine der grössten in deiner Karriere, hast du glaube ich genannt. Das war vor Obergericht gewesen.
Ja, und jetzt werden vielleicht viele enttäuscht sein, du vielleicht auch, Boas, weil das ist halt etwas, wo mich als Juristin und langjährige Gerichtsreporterin unglaublich dünkt hat, dich vielleicht nicht. Aber wo wir dort so vor dem Saal gewartet haben, bis wir reingerufen werden, ist mir schon aufgefallen, es ist niemand von der Staatsanwaltschaft da. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist merkwürdig. Es geht doch um recht viel. Eben, es geht um eine unbedingte Freiheitsstrafe. Es geht um eine stationäre Massnahme mit Open End. Und ich habe mich schon ein bisschen hinterfragt und habe gedacht, kenne ich jetzt die Prozessordnung so schlecht? Ich hätte jetzt gedacht, da müsste die Staatsanwaltschaft eigentlich kommen. Und siehe da, kaum sitzen wir im Saal, steht die neue Verteidigerin auf und sagt, Entschuldigung, liebes Gericht, ich muss da eine Vorfrage stellen. Ich finde, der Staatsanwalt muss da sein, weil es droht ein Freiheitsentzug von über einem Jahr. Und wenn der nicht kommt, können wir nicht weiter prozessieren. Oder wie sollen wir jetzt da weitergehen?
Der hat den Termin verpennt.
Ja, so gut kenne ich die Staatsanwaltschaft. Das machen sie nicht. Aber sie haben irgendetwas anders oder falsch eingeschätzt. Aber der langen Rede kurzer Sinn. Wir sind alle wieder aus dem Saal rausgeschickt worden. Das Gericht hat beraten. Es ist ein Dreiergremium. Es war ein Vorsitzender mit zwei Oberrichterinnen, also drei Köpfe. Und wir sind nach einer guten Viertelstunde wieder reingerufen worden. Und dann sagt der Gerichtsvorsitzende tatsächlich, ja, er hat jetzt in dieser Zwischenzeit mit dem Staatsanwalt telefoniert, was bedeutet, dass er auch findet, der hätte eigentlich müssen kommen. Und der Staatsanwalt hat ihm jetzt mitteilt, man könne die stationäre Massnahme fallen lassen. Und das ist doch recht verblüffend, das ist eigentlich das Schlimmste gewesen, was dem Mann droht hat. Das ist wie klar gewesen, der ist jetzt schon 2 Jahre gesessen im Gefängnis. Auch wenn jetzt, sagen wir, schlimmstenfalls die 7 Monate Freiheitsstrafe bestätigt worden wäre, das hat er längst abgesessen. Es geht im Kern um die stationäre Massnahme, die sogenannte Kleinverwahrung. Und da braucht es ein Telefon in einer Pause, wo der nicht anwesende Staatsanwalt einfach sagt, oh, die lassen wir fallen.
Und völlig überraschend für die anderen.
Völlig mit dem überraschend, ja, für alle Anwesenden. Und also wir haben dann schon alle ein bisschen den Eindruck gehabt, ja, dass der Staatsanwalt gemerkt hat, hoppla, da hätte ich, glaube ich, müssen anwesend sein und nicht hat wollen, dass der ganze Prozess platzt und gefunden, ja, lassen wir das halt sein. Und also ich habe selten so erleichterte Gesichter gesehen beim Beschuldigten und bei seiner Lebenspartnerin, die direkt hinter ihm gesessen ist.
Also die Massnahme war vom Tisch gewesen, Drohung aber ja noch nicht.
Nein, um die Drohung ist also noch hart gerungen worden. Also der Gerichtsvorsitzende hat den Beschuldigten mal lang befragt, eingehend befragt und die Verteidigerin hat hart gekämpft, um da einen Freispruch zu erwirken und hat eben unter anderem gesagt, es sei nicht ernst gemeint gewesen. Der Mann war in einer Ausnahmesituation gewesen. Die beiden Frauen im CC haben das nicht als Drohung aufgefasst und so weiter und so fort. Aber das hat nichts genützt. Also mit dem sind sie vom Obergericht nicht auf offene Ohren gestossen.
Also das Obergericht hat für schuldig entschieden.
Es hat eine Urteilsberatung gegeben, geheime, über einen Mittag, wo wir nicht anwesend waren. Und so kurz nach dem Mittag, am frühen Nachmittag, ist das Urteil mündlich eröffnet worden. Und der Gerichtsvorsitzende hat gesagt, das ist völlig klar, das war eine Drohung, weil es beim Empfänger so angekommen ist. Aber ein bisschen Glück hat er trotzdem noch gehabt, der beschuldigte Mann. Also mal erstens, dass die stationäre Massnahme weggefallen ist. Aber das Obergericht hat eine deutlich mildere Strafe ausgesprochen als noch das Bezirksgericht Zürich. Und zwar eine Geldstrafe von 170 Tagessätzen an 30 Franken. Und das ist längstens erstanden mit diesen 2 Jahren im Gefängnis.
Stimmt, ich habe ja schon mal gelernt, 170 Tagessätze entspricht ja 170 Tage im Gefängnis. Das ist das Äquivalent.
Ja, das würde ich auch so
und
sagen.
Und 2 Jahre sind deutlich mehr als 170 Tage. Also er hat es eigentlich auch nicht nur abgeholt, er ist eigentlich zu lang im Gefängnis gesessen für das Urteil.
Ja, das ist auch für mich eigentlich so ein bisschen die zweite Überraschung gewesen. Ich habe ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass er jetzt eine Entschädigung bekommt, weil er deutlich länger gesessen ist als die Strafe, die es schlussendlich gegeben hat. Aber siehe da, da hat das Obergericht ganz klar gesagt, es gäbe keinen Grund für eine Entschädigung, auch nicht für eine Genugtuung, weil die stationäre Massnahme im Raum gestanden sei und der Haftrichter, also der, der die Untersuchungs- und Sicherheitshaft angeordnet und immer wieder verlängert hat, hat doch davon ausgehen können, dass allenfalls eine Ausführungsgefahr besteht. Und darum sei die Haft rechtmässig und auch nicht unverhältnismäßig. Und es gibt keine einzige Rappe Entschädigung für die Überhaft, wie ich sie jetzt trotzdem nennen würde.
Mir leuchtet es gleich nicht ganz sein. Es ist zwar im Raum gestanden, aber am Schluss ja nicht das Gericht bestätigt worden, die Massnahmen. Also,
ja,
eigentlich sagen, am Schluss ist es für mich immer noch ein bisschen offen.
Ich bin auch überrascht gewesen und ich habe dann ein bisschen nachgelesen zu dieser Ausführungsgefahr und es hat einen direkten Zusammenhang mit dem sehr speziellen Haftgrund, wo eigentlich eine reine Präventivhaft ist. Aber schlussendlich sagt man dem beschuldigten Mann eigentlich nur, du bist selber schuld gewesen, dass wir dich so lange in Untersuchungs- und Sicherheitshaft gehalten haben. Und darum kommst du keine Entschädigung über. Also jetzt mal das salopp erklärt. Es würde mich nicht erstaunen, wenn die Entschädigungsfrage noch vom Bundesgericht gezogen wird. Die Möglichkeit gibt es ja noch.
Mhm. Danke, Brigitte, dass du uns von dem Fall und von deiner grossen Überraschung erzählt hast. Das war die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Uns können wir kontaktieren, schicken Sie uns eine Sprachnachricht. Die Nummer für das, die finden Sie im Beschrieb von dieser Folge. Wir freuen uns über jede Rückmeldung mit Kritik oder Vorschlägen, Themeninputs oder einfach nur Gruß. Wir hören Ihnen gerne zu. An 079 507 60 59. Mein Name ist Boas Ruh. Mich würde es freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.